Wenn du also gerade dabei bist, auszuharren, dann vergiss nicht, dass Gott dich trainiert, damit du bis zum Ende der Zeit durchhältst. Dann heißt es weiter, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen, zu einem Zeugnis. Du sagst, wenn die Zeiten leichter werden, gehen wir hinaus und verkünden das Evangelium. Nein, 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 die Zeiten werden schwerer und schwerer und schwerer. Du brauchst Mumm in den Knochen, um hinauszugehen und das Evangelium zu predigen. Wenn dir die Formulierung Mumm in den Knochen zu salopp ist, dann sag einfach innere Stärke in meinem Gebein. Das brauchen wir auf jeden Fall, Christen mit Mumm in den Knochen. Die Situation wird nicht leichter, sondern immer schwieriger werden. Wenn du glaubst, dass es jetzt zu beschwerlich ist, dann setz dich schnell in Gang, bevor es noch beschwerlicher wird. Die Gemeinde, wie Jesus sie haben möchte, wird sich nicht von Opposition oder Verfolgung abschrecken lassen. Sie hat sich vielmehr ihm und seinen Absichten und Aufgaben verschrieben. Betrachten wir nun weiter die Ereignisse, die mit der Wiederkunft Jesu einhergehen werden. Ich werde euch einige davon aufzählen, jedoch nicht notwendigerweise in der richtigen Reihenfolge. Wisst ihr warum? Weil ich die richtige Reihenfolge nicht genau kenne. Ich bin Bibellehrern begegnet, die meinen, die richtige Reihenfolge zu kennen. Das Problem war nur, dass einer nicht mit dem anderen übereinstimmte und somit unmöglich beide Recht haben konnten. Ich will das dem Herrn überlassen. Ich bin niemand, der sich schnell einmischt. Ich traktiere Gott nicht, damit er mir alle Antworten gibt. David sagte einmal, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter ist meine Seele in mir. Harre Israel auf den Herrn. Dieses Bild finde ich sehr anschaulich. Ich hoffe, ihr empfindet das nicht als geschmacklos. Doch vor etlichen Jahren predigte ich regelmäßig vor einer großen afrikanischen Zuhörerschaft. In den ersten beiden Reihen saßen immer stillende Mütter und immer wenn ihre Babys zu quengeln begannen, fingen die Mütter an, sie vor meinen Augen zu stillen. Ich gewöhnte es mir deshalb an, über die ersten zwei, drei Reihen hinwegzusehen. Doch wisst ihr, was mir dabei auffiel? Ein nicht entwöhntes Kind beginnt zu quengeln, wenn es etwas zu essen möchte. Ein entwöhntes Kind wartet, bis die Mutter das Essen zubereitet hat. David sagte, meine Seele ist wie ein entwöhntes Kind. Ich traktiere Gott nicht mit meinen Problemen. Ich lasse mir ganz einfach von ihm die Dinge zeigen, die er mir zeigen möchte. Der Schlüssel zum Verständnis biblischer Prophetie liegt darin, sich jederzeit vom Heiligen Geist den Blick auf die Dinge lenken zu lassen, die er dir zeigen will. Ich zähle nun einige Ereignisse auf. Als erstes die Entrückung. Was denkst du über die Entrückung? 1. Thessalonicher 4. Einige christliche Gelehrte behaupten, das Wort Entrückung stehe gar nicht im Neuen Testament. Das ist eine ziemlich naive Aussage, denn das hängt von der Übersetzung ab, die du verwendest. Ich könnte eine Übersetzung verwenden, in der das Wort Entrückung steht, und es wäre eine absolut korrekte Übersetzung. Der Herr sagt Folgendes durch den Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4,15, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, also den Verstorbenen, keineswegs zuvorkommen werden. Mit anderen Worten, wenn wir bei der Ankunft des Herrn leben, heißt das noch lange nicht, dass wir denen, die bereits tot sind, etwas voraushaben werden. Ganz im Gegenteil, sagt Paulus, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herab kommen vom Himmel. Es ist mir ein Rätsel, wie jemand an eine geheime Entrückung glauben kann. Für mich gibt es nichts Öffentlicheres als etwas, das vom Himmel her mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes angekündigt wird. Was soll daran geheim sein? Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, bevor wir, die wir leben, verwandelt werden. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Hier haben wir das Wort entrückt. Das Wort entrücken leitet sich von einem lateinischen Wort mit der Bedeutung etwas mit Gewalt packen ab. Im Griechischen bezeichnet es einen Dieb, der in ein Haus eindringt und etwas stiehlt, oder einen Wolf, der eine Schafherde überfällt, ein Schaf reißt und mitnimmt. Auf jeden Fall geht es darum, dass etwas urplötzlich und mit Kraft gepackt wird. Und genauso wird die Entrückung sein. Jesus wird uns packen. Er wird heruntergreifen und uns urplötzlich und mit Kraft mitnehmen. Es gibt nur einen Unterschied zwischen Jesus und dem Dieb. Wisst ihr welchen? Der Dieb nimmt, was ihm nicht gehört. Jesus wird nur jene mitnehmen, die zu ihm gehören, die bei seiner Ankunft sein Eigentum sind. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Paulus sagt an anderer Stelle, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick. Ich finde das aufregend. Wenn dich das nicht begeistert, dann ist das dein Problem. Stellt euch das nur vor. Da sitzen wir hier in dieser Veranstaltung und sehen einander an. Warren zum Beispiel schaut meine Frau an und im nächsten Augenblick ist sie total verwandelt. Eine herrliche, fantastische, strahlende Gestalt. Auch er wird verwandelt. Sie schaut ihn höchst erstaunt an. Das dauert nicht lange. In einem Augenblick, im Nu, werden wir vollständig verwandelt werden. Glaubt ihr, dass Gott so etwas tun kann? Ich schon. Ich finde das sehr aufregend. Wenn dich das nicht begeistert, dann weiß ich wirklich nicht, was bei dir nicht stimmt. Auf die Entrückung folgt das Gericht für die Christen. Einige Christen sind sich nicht darüber im Klaren, doch wir werden als erstes gerichtet werden. Petrus sagt, das Gericht müsse beim Haus Gottes beginnen. Was ist das Haus Gottes? Der Leib Christi. Vermutlich kommen wir noch einmal darauf zurück, wenn wir über das ewige Gericht sprechen, doch lesen wir kurz 2. Korinther 5, 10. 2. Korinther 5, 10. Denn wir Christen müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Diese Formulierung, offenbar werden, entspricht genau dem Original und ich finde, es beschreibt etwas Schreckliches. Alles an und in uns wird offenbar werden. Wir werden keine Geheimnisse mehr haben können. Wir alle werden vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Richterstuhl heißt auf Griechisch Bema. Auf diesem Stuhl saßen römische Beamte, wenn sie Gericht hielten. Pontius Pilatus saß auf diesem Stuhl, als er Jesus richtete. Es gibt noch ein anderes Bild, der große weiße Thron für das Gericht über dem Überrest. Doch das hier ist das Gericht über die Christen. Und vergesst Römer 8,1 nicht, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Dieses Gericht ist kein Gericht der Verdammnis, sondern ein Gericht, das die Qualität unseres Dienstes überprüft, um uns den dementsprechenden Lohn zuzuteilen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und bemerke, es gibt nur zwei Kategorien, Gutes oder Böses. Johannes sagt in seinem ersten Brief, alle Ungerechtigkeit sei Sünde. Alles, was nicht gerecht ist, ist Sünde. Das ist so, als müsste man jemandem das Wort krumm erklären. Ich würde eine gerade Linie zeichnen und sagen, alles, was von dieser Linie abweicht, ist krumm, gleichgültig, ob es um 1 oder um 90 Grad abweicht. Es ist krumm. Genauso verhält es sich mit der Gerechtigkeit. Alles, was ungerecht ist, ist sündhaft. Alles, was nicht gut ist, ist schlecht. Es gibt kein Mittelding. Der Feind hat dem Leib Christi diesen Trugschluss unterschoben, sodass viele sagen, ich tue zwar nichts Gutes, aber eigentlich auch nichts Schlechtes. Das ist unmöglich. Es ist entweder gut oder schlecht. Soweit der Richterstuhl Christi. Dann kommen wir zur Niederlage des Antichristus und seiner Mächte. In 1. Johannes 4 spricht Johannes vom Antichristus und unterscheidet zwischen dem Geist des Antichristus, vielen Antichristen und dem Antichristus. Der Geist des Antichristus ist der Geist, der durch jeden Antichristus wirkt. Die vielen Antichristen treten auf Erden seit dem 2. Jahrhundert in Erscheinung. Einer der einflussreichsten war Bar Kochba, der sich als der Messias ausgab und das jüdische Volk in der letzten Revolte gegen Rom anführte, die gnadenlos niedergeschlagen wurde. Die gesamte Bevölkerung wurde entweder getötet oder gefangen genommen. Im 17. Jahrhundert gab es dann noch einen gewissen Shabbatit Sfe, der sich als der Messias ausgab und sagte, er würde die Juden wieder zurück in den Nahen Osten führen und in ihrem Land ansiedeln. Er ging in den Nahen Osten, wurde von den Türken gefangen genommen und konvertierte zum Islam. Wieder eine Täuschung, eine Enttäuschung. Ein jüdisches Lexikon führt ungefähr 40 Personen auf, die sich seit der Zeit Jesu gegenüber dem jüdischen Volk als Messias ausgegeben haben. Jesus sagte, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Es gab also schon viele Antichristen und viele Antichristen innerhalb des Leibes Christi. Wir brauchen nicht näher darauf einzugehen. Der Antichristus ist hingegen noch nicht gekommen. Ich persönlich glaube, dass sein Schatten bereits auf die Weltbühne gefallen ist. Doch er selbst ist noch nicht erschienen. Er wird die letztendliche Verkörperung alles Bösen und Satanischen sein. Wenn er die Menschheit regiert, das wird ungefähr 3,5 Jahre dauern, wird das die schlimmste Phase der Menschheitsgeschichte sein. Gott wird dies zulassen, denn er sagt zur Menschheit, ihr habt eure Entscheidung getroffen. Seht euch nur an, wofür ihr euch entschieden habt. Ihr habt mich abgelehnt, ihr habt meinen Sohn abgelehnt, das ist die Alternative. Jetzt helft euch selbst. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass Gott nie nur graue Theorie lehrt? Du kannst sagen, Gott, ich habe das Prinzip wirklich verstanden. Sehr gut, sagt Gott. Und nun sehen wir mal, wie sich das in deinem Leben praktisch niederschlägt. Der Menschheit wird es nicht anders ergehen. Die Mehrheit wird die schrecklichste Lektion lernen, die sie je lernen musste. Pontius Pilatus stellte zwei Männer vor die Juden hin, Jesus und Barabbas. Barabbas war ein Krimineller, ein Gewalttäter und Agitator. Pilatus sagte, welchen von den beiden soll ich freilassen? Das Volk erwiderte, gib uns Barabbas und kreuzige Jesus. Am Ende der Zeit wird die Menschheit eine ähnliche Entscheidung treffen. Sie wird sagen, wir wollen diesen Christus nicht. Gib uns den Führer, den wir uns selbst aussuchen. Wir wollen diesen intelligenten, talentierten Mann mit übernatürlichen Kräften haben. Und wisst ihr, was damals geschah? Das Volk bekam ihn. Es sagte auch zu Pilatus, wir haben keinen anderen König als Cäsar. Für Juden ist diese Aussage überaus erstaunlich. Und seit 19 Jahrhunderten werden sie von den Cäsaren regiert und die Barabbasse werden auf sie losgelassen. Das ist die Essenz der jüdischen Geschichte. Der Menschheit wird es nicht anders ergehen. Wir werden bekommen, was wir haben wollen. Wer sich von uns für Jesus entscheidet, wird unter seiner Regierung stehen. Wer von uns Jesus ablehnt, wird unter der Regierung des Antichristus stehen. Ich muss weitermachen. Der Fall des Antichristus. Offenbarung 19, 11 bis 21. Hier kommt Jesus auf einem weißen Pferd vom Himmel herab. Glaubt ihr, dass es im Himmel Pferde gibt? Ich schon. Ob du es glaubst oder nicht, macht für mich keinen Unterschied. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Jesus führt Krieg. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, Königskronen. Weiter in Vers 15, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus kommt als der von Gott eingesetzte Herrscher, um die Gottlosen zu schlagen. Dann heißt es weiter in den Versen 19 bis 21, und ich sah das Tier, das ist der Name des Antichristus. Das ist sehr interessant. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, stehen sich zwei Wesen gegenüber, das Lamm und das Tier. Das Lamm ist Jesus, das Tier ist der Antichristus. Das Wort Lamm erscheint 28 Mal in der Offenbarung, Tier erscheint 33 Mal im Zusammenhang mit dem Antichristus. Das ist der Endzeitkonflikt zwischen dem Tier und dem Lamm. Und wisst ihr, wer gewinnt? Das Lamm. Daraus können wir etwas lernen. Wir gewinnen nicht durch Gewaltanwendung, nicht durch Hass und nicht durch Härte, sondern indem wir wie Jesus unser Leben hingeben. Erinnert euch, in Offenbarung 5 weint Johannes, weil niemand da war, der das Buch hätte öffnen können. Einer der Ältesten sagte, weine nicht, es ist alles gut, der Löwe aus dem Stamme Juda hat überwunden. Vergesst das nicht, liebe Geschwister. Jesus ist immer noch der Löwe aus dem Stamm Juda. Wisst ihr, welches Wort sich von Juda ableitet? Jude. Er ist demnach immer noch Jude. Er war nicht nur 33 Jahre lang Jude. Er identifiziert sich bis in alle Ewigkeit mit dem Stamm Juda. Wenn ihr unter Juden seid, dann seid vorsichtig und vergesst nicht, dass ihr unter Brüdern und Schwestern Jesu seid. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen hervorging, der auf dem Pferde saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Das ist Gottes Müllabfuhr. Die Vögel. Sie machen alles sauber und hinterlassen nichts als blank geputzte Knochen. In Hesekiel lesen wir, dass sie sogar ein System haben werden, um diese Knochen zu beerdigen. Doch darauf wollen wir nicht eingehen. All das liegt auf jeden Fall vor uns. Inmitten dieser Ereignisse rückt Israel, das jüdische Volk, das 19 Jahrhunderte aus dem Zentrum der Weltgeschichte ausgeblendet worden ist, wieder in den Mittelpunkt des Weltgeschehens. Ist euch bewusst, wie klein Israel heute ist? Es ist kleiner als Wales und kleiner als der US-Bundesstaat New Hampshire. Dort wohnen 4 Millionen Juden und 1 Million andere Menschen. Und dennoch ist es fast jeden Tag in den Nachrichten, sogar hier auf Neuseeland. Ruth und ich stellten fest, dass kaum ein Tag ohne einen Bericht aus Israel vergeht. Wisst ihr warum? Weil Israel zum Höhepunkt dieses Zeitalters wieder in den Mittelpunkt rückt. Und wenn dieser Höhepunkt kommt, wird es im Mittelpunkt stehen. In Römer 11, 25 bis 26 finden wir eine sehr wichtige Offenbarung.
Verses 25 and 26. Now these words are addressed by Paul.
Paulus wendet sich hier an Christen, die einen nichtjüdischen Hintergrund haben. Die meisten von uns sind Nichtjuden. Ich bin ein Nichtjude. Warren ist ein Nicht-Jude. Ruth ist Jüdin, sie ist eine Ausnahme. Wer kein Christ ist, ist Heide. Doch wer kein Jude ist, ist nicht Jude. Manche tun sich schwer damit, das zu verstehen. Paulus schreibt in Römer 11,25 also Folgendes an Christen mit einem nichtjüdischen Hintergrund. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis, das Gott für sich behalten hat, unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Täuscht euch nicht, denkt nicht besser von euch, als es euch gebührt. Was ist dieses Geheimnis? Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen, nicht Juden, eingegangen sein wird. Beachtet, die Verstockung ist ihnen zum Teil widerfahren. Es war nie das ganze jüdische Volk verstockt. In jeder Generation gab es Juden, die an Jesus glaubten, auch wenn sie manchmal eine verschwindend geringe Minderheit waren. Doch Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Nicht bis in alle Ewigkeit, sondern bis die Vollzahl der Nichtjuden eingegangen sein wird, bis der Leib Christi seine Aufgabe erfüllt und dieses Evangelium des Reiches allen Nationen verkündet hat. Inzwischen hat der Herr begonnen, die Ernte unter den Nichtjuden einzuholen. Ich glaube, dass die größte Ernte, die der Leib Christi je erlebt hat, noch vor uns liegt. Ich glaube, dass Millionen von Menschen in das Reich Gottes kommen werden. Doch vergesst nicht, dass dies die Wiederherstellung Israels vorbereitet. Dann fährt Paulus fort in Vers 26, und so wird ganz Israel errettet werden. Israel ist die einzige Nation, der die Bibel verheißt, dass sie als Ganzes errettet werden wird. Es heißt weder ganz Neuseeland, noch ganz Großbritannien, noch ganz Amerika, noch ganz Russland, sondern ganz Israel wird errettet werden. Andererseits muss man sich vergegenwärtigen, dass ganz Israel nicht das gesamte Israel ist, das heute lebt, denn Paulus zitiert in Römer 9,27 Jesaja und sagt, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, wird nur der Überrest errettet werden. Dieser Überrest ist der Überrest, den Gott im Voraus gekannt und für sich auserwählt hat. Somit wird Gott nicht alle Juden, die heute im Lande Israel leben, sondern vielmehr diesen Überrest durch große Trübsal, Prüfungen und Leid zu seinem Eigentum machen. Dann kommt das Gericht Jesu über die Nationen, den Nichtjuden. Das wird in Joel 4,1-2 beschrieben. Für uns, die wir keine Juden sind, ist es sehr, sehr wichtig, dies zu verstehen. Joel 4,1-2. Gott sagt, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich die Gefangenen oder Verbannten Judas und Jerusalems zurückbringen. Mit anderen Worten, in den Tagen, in denen wir jetzt leben, in denen Gott jüdische Verbannte aus mehr als 100 Nationen zurück in ihr eigenes Land bringt, in diesen Tagen, sagt Gott, werde ich alle nichtjüdischen Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Josaphat ist hebräisch und bedeutet, der Herr richtet. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben, und mein Land haben sie geteilt. Das ist ungemein wichtig. Wir müssen das unbedingt verstehen. Gott wird die Nationen auf der Grundlage dessen richten, wie sie das jüdische Volk behandelt haben. Und er wird sie ganz besonders für eine Sache richten, dafür, dass sie sein Land aufgeteilt haben. In der Politik geht es immer wieder um diese Aufteilung des Landes. Genau das haben die Nationen getan und sind derzeit immer noch eifrig dabei. Gott ist zornig auf sie. Wenn wir unsere Nation lieben, müssen wir eindringlich dafür beten, dass sie sich nicht gegen Gottes Absichten mit Israel stellt. Hier ist nicht die Rede davon, dass dort auch Juden gerichtet würden. Meiner Auffassung nach liegt das daran, dass die Juden bereits ihr eigenes Gericht, nämlich die große Trübsal, durchlaufen haben werden. Jemand sagte einmal, und es lohnt sich darüber nachzudenken, Gott segnet die Juden direkt. Die Nichtjuden segnet er durch die Juden. Gott richtet die Nichtjuden direkt. Die Juden richtet er durch die Nichtjuden. Ich denke, dass sich das in der Geschichte immer und immer wieder bewahrheitet hat. Israel wird also während der großen Trübsal sein eigenes Gericht durchmachen. Sie werden das Gericht schon hinter sich haben, doch dann werden die Nationen, die sie verfolgt haben, gerichtet werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz Matthäus 25 lesen. Das ist ohne Zweifel die neutestamentliche Entsprechung von Joel Kapitel 4. Matthäus 25, 31.
The last part of the chapter. When the Son of Man comes in his glory.
Der letzte Teil des Kapitels. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Das ist dieselbe Szene wie in Joel 4,1. Und vor ihm werden versammelt werden alle nichtjüdischen Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Wenn ihr dieses Kapitel genauer untersucht, stellt ihr fest, dass sie auf der Grundlage dessen voneinander geschieden werden, wie sie die Brüder Jesu behandelt haben. Die Nationen müssen das wissen. Wir müssen unsere Nationen darüber informieren. Wir müssen unseren Mund aufmachen und unsere Nationen warnen. Ihr werdet auf der Grundlage dessen gerichtet werden, wie ihr mit Gottes Volk und Gottes Land Israel umgegangen seid. Als nächstes kommt die Errichtung des Reiches Jesu auf Erden. Immer wenn ihr das Vaterunser betet, was ihr vermutlich recht oft tut, betet ihr, vielleicht ohne euch dessen bewusst zu sein, für die Errichtung des Reiches Jesu auf Erden. Die erste Bitte lautet: Dein Reich komme. Diese Bitte hat Vorrang vor allen anderen. Wenn ihr das betet, betet ihr, ob ihr es wisst oder nicht, für die Rückkehr Jesu und für die Errichtung seines Reiches auf Erden. Dies wird in Jesaja 24,19 beschrieben. Seht ihr, wie wichtig es ist, sich mit biblischer Prophetie auszukennen? Jesaja 24,19 beschreibt gewissermaßen den Höhepunkt des Zeitalters. Dieses Szenario wird in der Offenbarung vielfach wiederholt. Zerbricht die Erde, wankend wankt die Erde, taumelt die Erde wie ein Betrunkener und schwankt hin und her wie eine Nachthütte. Und schwer lastet auf ihr ihr Treubruch. Sie fällt und steht nicht wieder auf. Damit ist die Erde, der Planet, auf dem wir leben, gemeint. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Der Herr wird zwei Reiche heimsuchen, einmal das Reich Satans in der Himmelswelt und das Reich der Menschen auf Erden. Er wird alle bestrafen, die seine gerechte Regierung durch die Person Jesus ablehnen. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Ja, sie werden in den Kerker eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht werden. Dieser Vers gefällt mir gut. Er ist der Höhepunkt. Da wird der Mond schamrot werden und die Sonne sich schämen. Denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und herrlich vor seinen Ältesten. Das Reich Gottes wird mit Jerusalem als Hauptstadt wieder errichtet worden sein. Warum sollte der Mond schamrot werden und die Sonne sich schämen? Ich glaube, ich habe die Antwort auf diese Frage. In Lukas 9, 26 wird die Wiederkunft Jesu beschrieben.
Luke 9:26, Jesus says, "For whoever is ashamed of me and my words,
denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel." Stellt euch das nur vor. Jesus kommt in seiner eigenen Herrlichkeit, in der Herrlichkeit des Vaters und in der Herrlichkeit der heiligen Engel. Wir können den Glanz dieser Herrlichkeit nicht einmal ansatzweise erahnen und dennoch wird er unseren Augen nicht schaden. Doch Sonne und Mond werden in der zweiten Reihe Platz nehmen müssen und sagen: Unser Licht ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus mitbringt. Deshalb werden sie sich schämen. Ich muss schnell weitermachen und werde die einzelnen Punkte nur mehr nennen, ohne darauf einzugehen. Als nächstes wird Jesus sein Reich für die Dauer von 1000 Jahren errichten. Die Bibel sagt, 1000 Jahre sind wie ein Tag. In der Zeitrechnung Gottes ist das also ein Tag. Dann wird Satan für kurze Zeit aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird hinausgehen und in den Nationen Aufruhr verursachen, was ja seine Aufgabe ist. Der Herr wird einschreiten und das letzte Gericht über die Nationen bringen und Satan wird in den Feuersee geworfen werden, gemeinsam mit dem Antichristus und dem falschen Propheten, die bereits dort sind. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden vergehen und ein neuer Himmel und eine neue Erde werden entstehen. Alle übrigen Toten werden zum Gericht vor dem großen weißen Thron Gottes stehen. Morgen werden wir uns, wenn Gott will und wir noch leben, mit dem ewigen Gericht Gottes beschäftigen. Der Herr segne euch.